Wer eine Bibel dabei hat, darf den Titusbrief schon mal aufschlagen. Wer keine dabei hat, aber gerne eine haben möchte, kann die Hand heben und Friedbert wird euch eine Bibel in die Hand drücken. Wie wir am Anfang gehört haben, befinden wir uns in einer Predigtreihe zum Titusbrief. Und ich möchte, weil es jetzt schon 5 Predigten gab zu dem Brief und heute die 6. Predigt gepredigt wird, einen kurzen Rückblick halten. Was Paulus bis jetzt dem Titus, dem Prediger, Leiter, Gemeindeleiter auf Kreta gesagt hat. Also zu Beginn in dem Brief, in dem Titusbrief, legt Paulus das theologische Fundament für den gesamten Brief. Etwas, was die Theologie prägt und das ganze Buch, die ganzen 3 Kapitel durchzieht. Und er beschreibt, dass die tiefe Beziehung unter Christen im gemeinsamen Glauben besteht, in der Erkenntnis der Wahrheit und der Hoffnung auf das ewige Leben. Das sind die Grundfundamente, worauf wir unsere Beziehung bauen, worauf Paulus seine Beziehung zu Titus baut. Und Titus' Aufgabe ist es, im 1. Kapitel, aufgrund dieser Grundlage, die Paulus gelegt hat, nun auf Kreta Leitungspersönlichkeiten zu finden, die er als sogenannte Älteste einsetzt, Gemeindeleiter. Und dort werden einige Charakteristika beschrieben, wie so ein Leiter aussehen sollte, dass es nicht irgendjemand sein sollte, sondern es sollen Männer sein, die vorbildlich unterwegs sind und glaubwürdig leben. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, die Predigten gehört haben, das Stichwort Christus ähnlich fiel immer wieder. Die Männer, die Gemeinden leiten, die als Älteste oder Pastoren eingesetzt werden, was ein austauschbarer Begriff ist, sollen Christus ähnlich leben. Immer wieder ist im Titusbrief von einer gesunden Lehre die Rede oder einer heilsamen Lehre oder einer gesundmachenden Lehre, die zum Glauben führt, Glauben fördert und deinen Glauben reifen lässt. Und dem entgegen, diesem gesunden oder dieser heilsamen Lehre steht eine ungesunde oder eine kranke, krankmachende Lehre entgegen, vor der Titus warnen soll. Und das passiert am Ende des 1. Kapitels. Gläubige auf Kreta wurden aufgrund von ungesunden Lehren dazu veranlasst, ihr Vertrauen weg von Jesus Christus zu lenken auf menschliche Riten, auf religiöse Praktiken, auf ihre eigenen Leistungen, anstatt auf Jesus zu schauen und darin Genüge zu finden. Jesus hat alles gemacht für mich. Ich muss nicht mich anstrengen, um bei Gott punkten zu können. Nachdem Paulus dieses Thema auch abgefrühstückt hat, geht er ins 2. Kapitel und dort fordert er Titus auf, dass er Frauen, Männer, Junge und Alte dazu anhalten soll, in ihrer spezifischen Situation als spezifische Gruppe Jesus und seine Botschaft auf eine attraktive und gute Art und Weise zu reflektieren, dass durch Männer, durch Frauen, durch Junge und Alte Menschen bewegt werden von Jesus persönlich. Ihr merkt, der Christusähnliche Standard ist nicht nur bei den Ältesten wichtig, sondern sollte bei denen beginnen, aber sich in jeden einzelnen Gliedern des Leibes Jesu auch widerspiegeln. Und daraus, und das war das letzte Thema, was wir in dem Brief hatten, aus dieser Verbindung zu Jesus und aufgrund dieser Reflexion, die stattfinden soll, resultieren sogenannte gute Werke. Und die sind ein Ausdruck dessen, was man mit Jesus erlebt hat. Wir haben gelesen, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist, um in uns eine Leidenschaft für gute Werke zu wecken. Das ist das 2. Kapitel. Und das 3. Kapitel ist eine allgemeine Fortsetzung von dem, was es bedeutet, gottesfürchtig nachzufolgen. Authentisches Christsein. Aber bevor wir ins 3. Kapitel gehen, und das werden wir heute nicht schaffen, schaut euch mal an, wie Paulus das zweite Kapitel beendet, wie er es zu einem Abschluss bringt, nachdem er sagt, wie Mann, Frau, Jung und Alt das Evangelium reflektieren sollen in ihrem Leben. Ich lese die Verse aus dem Kapitel 2, 14 und 15. Dort heißt es: Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig oder leidenschaftlich sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck: Niemand soll dich verachten. Paulus, was ist los? Warum hast du nicht einfach weiter? Erinnere sie, staatliche Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern und so weiter und so fort. Also, warum führst du es nicht einfach weiter? Was soll das? Warum sagst du dem Titus, dass niemand ihn verachten soll? Ich glaube, dieses Wort ist für uns ein wichtiges Wort, ein kritisches Wort. Ich bin ehrlich, wenn ich nicht solche Predigtreihen mit euch machen würde, also dass wir mal Vers für Vers so durchgehen, ich würde, glaube ich, so ein Thema selber als Prediger nicht rauspicken und sagen, oh, mir liegt ein Thema auf dem Herzen, ich will mal mit euch darüber reden. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir mit Themen und auch ich mit euch gemeinsam in Predigten mit Themen konfrontiert werden, die wir vielleicht nicht sofort auf unserer Agenda haben. Denn Gott hat irgendetwas damit vor. Gott hatte irgendetwas, er hatte eine Motivation, als er das durch Paulus dem Titus gesagt hat. Und ich glaube, es ist für uns heute ebenso wichtig wie damals. Überlegt einmal, wie normal es in unserer Gesellschaft geworden ist. Es ist jetzt kein neues Phänomen, ja. Früher war alles besser, heute ist alles ganz schlimm, das meine ich nicht. Aber wie normal es heutzutage geworden ist, Autoritätspersonen öffentlich zu diffamieren. Das ist überhaupt keine Überraschung mehr, wenn Menschen, die in Verantwortung stehen, öffentlich platt gemacht werden. Politiker werden auf offenen Straßen angegriffen und verspottet, und wir schauen uns das in den Nachrichten an und für uns ist das irgendwie normal, dass über die hergezogen wird auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht mehr in Ordnung ist, wo man weiß, eigentlich berühre ich hier gerade die Würde des Menschen, aber das ist mir völlig wurscht und wir schauen uns das in den Nachrichten an und merken, ja, das gehört so dazu, dass man mit denen so umgeht, oder? Polizisten müssen sich heutzutage ihre Autorität auf den Straßen erstreiten. Etwas, was vor einiger Zeit noch undenkbar war. Wenn ich einen Polizist sehe, dann habe ich immer gleich das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht und ich muss ganz akkurat jetzt unterwegs sein. Respekt, Wertschätzung, Achtung. Es ist eine Verantwortungsperson. Aber wie ist es heute? Wenn man sich Reportagen anschaut, dann kann, da fallen einem die Augen raus oder die Ohren fallen einem ab. Ich weiß es nicht. Wie besonders die jüngere Generation mit den Polizisten umgeht und denen einfach eine verbal klatscht und sagt, ja komm doch her, was willst du von mir? Ich so, wow. Wie schnell sind wir darin, Vorgesetzte oder Chefs, über Chefs abschätzig zu reden? Das ist doch auch mein Recht irgendwie. Ich muss doch auch als Arbeitnehmer mir mal Luft machen, ja? Aber da sind wir so gut drin, über unsere Vorgesetzten schlecht zu reden. Und nicht nur in der stillen Kammer. Lehrer werden beleidigt und an der Nase herumgeführt. Eltern in aller Öffentlichkeit zu blamieren und respektlos zu behandeln, ist heute auch jetzt nichts, was einen irgendwie aufregen könnte. Darum ist irgendwie die Frage für uns, warum sollte es in der Gemeinde anders sein? Es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wir sind 99% unserer Zeit nicht in diesem Raum. Wir sind in der Gesellschaft, oder? Und das ist okay, ist gut, ja? Und wir erleben den Einfluss, wir erleben die Prägungen, wie mit Verantwortungspersonen umgegangen wird. Und das ist aus meiner Sicht eine ungute Sache. Dass man öffentlich bereit ist, Leute platt zu machen und fertig zu machen. Und dann kommen wir in die Gemeinde und sehen Verantwortungspersönlichkeiten, Älteste, und sagen, naja, warum kann ich nicht genauso mit denen umgehen, wie ich das in der Welt sehe? Paulus kritisiert ein Verhalten gegenüber Älteste mit dem Wort verachten. Es ist ein hochmütiges, verächtliches, geringschätziges, missachtendes Herabsehen. Warum schreibt Paulus sowas? Ganz einfach, es ist Realität. Paulus behandelt zumeist Themen, wo es sozusagen einen Bedarf gibt. Versteht ihr? Die Briefe im Neuen Testament sind keine theologischen Werke, die wir heutzutage in unseren Regalen stehen haben. Eine systematische Theologie oder eine biblische Dogmatik ziehe ich raus und schaue mir die ganzen Themen an. Was sagt diese Dogmatik über Gott? Und dann wird das systematisch aufgearbeitet. Die Briefe im Neuen Testament sind Situationsschreiben. Aufgrund der Situation, die Paulus sieht und vorfindet, schreibt er einen Brief. Und wir Theologen nehmen diese Briefe und versuchen, aus diesen Situationsschreiben eine Systematik herauszuarbeiten. Versteht ihr? In diese Richtung geht es. Es ist ein Situationsschreiben und es gab Anlass dazu zu sagen, dich soll niemand verachten, auf dich soll niemand missachtend herabsehen. Es ist Realität, aber Gottes Wort ist eindeutig. Wir müssen aufpassen, dass wir der respektlosen Haltung unserer Gesellschaft keinen Raum in der Gemeinde Jesu geben. Gott schützt sogar in besonderer Art und Weise die Leiter in der Gemeinde. Und ich möchte mit euch zwei Passagen mir dazu anschauen. 1. Thessalonicher 5. Ein paar Seiten vor Titus lesen wir im 1. Thessalonicher 5 in den Versen 12 bis 13. Bemerkt, es ist ein Situationsschreiben, eine situative Angelegenheit. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Habt ihr es gelesen? Diejenigen, die im Herrn vorstehen, also diejenigen, die eingesetzt sind, Repräsentanten Jesus ist ein bisschen zu hoch, also sind keine Päpste, ja. Aber verbunden mit Jesus, die Lehre zu bringen und auch zu ermutigen, zu ermahnen und zu trösten im Namen Jesu. Mit denen, diese Personen soll man anerkennen. Also mit Respekt, Wertschätzung und Achtung entgegentreten. Und besonders liebe ich, ich liebe diese Texte. Da lesen wir in Vers 13, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet. Ihr sollt sie nicht in Liebe achten. Ihr sollt sie auch nicht besonders in Liebe achten, sondern ihr sollt sie ganz besonders in Liebe achten. Im Griechischen ist vor dem Wort besonders ein Präfix, ein zusammengesetztes Wort, und das bedeutet oder das heißt hyper, also hyper besonders. Ihr kennt das Wort hyper aus unserer deutschen Sprache, kennen wir das. Man könnte sagen, du sollst sie nicht nur in Fülle achten, in vollem Ausmaß, sondern in Überfülle. Also Paulus wollte hier noch einen draufsetzen, das fast zum Überfließen bringen. Du sollst sie nicht nur achten, du sollst sie nicht nur besonders achten, sondern du sollst sie hyper besonders achten. Das ist auch dem Leser dieser Briefe, das können wir im Griechischen besser ausarbeiten als im Deutschen, dass dem ursprünglichen Leser ganz deutlich wurde, an diesem Punkt kann ich jetzt nicht einfach vorbeigehen. Es geht nicht nur einfach darum, Respekt, sondern ganz hyper besonders. Aber warum? Einfach so, weil sie so ein Amt haben? Momentchen mal, das ist ein bisschen zu viel verlangt, oder? Da hat jetzt einfach jemand so ein Amt, wird eingesetzt von der Gemeinde und dann soll man ihn hyper besonders achten. Vers 13 sagt, dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, um ihrer Arbeit willen. Älteste arbeiten für die Gemeinde. Und ich finde es schön, dass Paulus hier nicht das normale Wort für arbeiten verwendet, sondern er sagt, sie mühen sich ab für euch. Das Wort beschreibt eine mühsame, schmerzhafte und beharrliche Arbeit. Das sind Älteste. Wenn du Bock hast, Ältester zu werden, ja? Also Bock meine ich, wenn du eine innere Berufung spürst in dir. Das ist nichts, wo du irgendwie hierher kommst und Prestige bekommst irgendwie und einen angesehenen Posten und alle haben dich einfach lieb. Die Texte sagen an mehreren Stellen, dass Älteste nicht immer lieb gewonnen werden, sondern dass die Gemeinde steht dazu aufgefordert werden muss. Hey Leute, habt sie lieb, aber besonders, hyper besonders. Das ist harte Arbeit. Es ist ein Abmühen. Es ist schmerzhaft, es tut weh. Paulus benutzt dieses Wort im 1. Thessalonicher, im 2. Kapitel noch einmal, wo er beschreibt, ey Thessalonicher, ich bin gekommen und wollte euch nicht auf euren Taschen liegen, so als Reisemissionar, und hab Tag und Nacht mal locht, hab gearbeitet, hab Geld verdient und hab euch darüber hinaus noch gepredigt. Also ich hab mich echt abgemüht für euch. Merkt ihr meinen Einsatz? Paulus war der Erste, der immer wieder darum ringen musste. Seht ihr eigentlich den Einsatz? Seht ihr das Abmühen? Wie geht ihr mit euren Leitern um? Es kann nicht wahr sein. Sei dir das bewusst, wenn du... Also mir ist auch bewusst, dass nicht alle Älteste dieses Arbeitsprofil teilen. Ja, daraus resultieren dann auch oft einige Probleme. Aber das ist die Anweisung vom Wort Gottes für die Ältesten, dass sie so unterwegs sind und wenn sie so unterwegs sind und als solche erkannt und befunden werden, dass auch mit Respekt und Wertschätzung ihnen entgegnet wird. Ihr merkt langsam, warum ich mir selber so ein Thema nicht ausgesucht hätte. Wir gehen weiter in den 1. Timotheusbrief. Erster Timotheus 5. Und ich möchte zuerst Vers 17 bis 19 lesen. Hier sehen wir, wie Gott die Leiter in Gemeinden schützt. Du fragst dich jetzt vielleicht, was hat das für dich eine Relevanz? Warte ein bisschen. Wir sind gewohnt, dass immer sofort gleich eine Wirkung für uns rauskommt. Warte ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen Vorlauf, um zu erkennen, warum das auch für dich relevant ist und nicht nur irgendwie jetzt gerade für mich. 1. Timotheus 5, Vers 17 bis 19. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Ihr habt's hier wieder. Nicht ein bisschen, sondern richtig. Doppelter Ehre gewürdigt werden. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ich find's schon charmant, dass Paulus hier die Prediger, also mich mit einem Ochsen vergleicht. Hat er recht manchmal. Und dann sagt er, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an. Pause. Zu dem Rest kommen wir gleich noch. Erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an. Diese Klage, um die es hier geht, ist nicht irgendwie was Geheimes. So, ich habe irgendwie eine Kritik gegen diese Person. Hier geht es um eine öffentliche Beschuldigung, um eine öffentliche Anklage, wo du deinen Mund auftust, deine Stimme erhebst und andere mit deinem Feuer anspuckst, dass das sozusagen in eine Bewegung kommt und andere entfacht und auch zur Klage erhebt. Wir haben in den Evangelien das gleiche Wort, wo es heißt, Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen Jesus vor? Merkt ihr? Und ihr wisst, das war keine geheime Aktion. So stille Post oder ich schreib's auf einen Zettel und geb's einem weiter. Hey, der Jesus, ich hab was gegen den, ja? Da war ein Tumult. Da war Aufregung. Da hat man sich aufgelehnt gegen eine Person. Und Paulus sagt gegen einen Ältesten, nimm keine Anklage, kein öffentliches Begehren gegen ihn auf. Oder nimm es nicht an. Was bedeutet, man soll es noch nicht mehr in Erwägung ziehen. Man könnte sogar übersetzen, wenn du von so etwas mitbekommst, dann denk noch nicht einmal darüber nach. Das ist ganz schön krass. Ich merke, wie schnell ich selber an meiner Ehre angekratzt werden kann. Wenn irgendjemand etwas in den falschen Hals bekommen hat oder so und irgendwie schlecht über mich denkt, dann versuche ich irgendwie alles in die Wege zu leiten, dass diese Person wieder gut über mich denkt. Und ich versuche meine Ehre wieder aufzubauen, wenn ich höre, da ist irgendein Gemunkel. Und Paulus sagt, wenn du davon hörst, denk noch nicht einmal darüber nach. Lass es an dir abprallen. Das hat dich nicht zu tangieren. Da brauchst du echt eine Festigkeit für persönlich, charakterlich, dass du nicht bei Einzelmeinungen, wo du das Getuschel hörst, dass du gleich irgendwie bebst und denkst, ich muss alle irgendwie für mich gewinnen, dass mich alle lieben. Paulus sagt, hör nicht hin. Lass an dir vorübergehen. Der Prediger John MacArthur sagt, irgendwo gibt es immer Menschen, die begierig sind, gegen einen Mann Gottes falsche Anklagen zu erheben. Wahrscheinlich tun sie dies, weil sie seine Berufung nicht mögen, seine Lehren ablehnen, sich gegen biblische Autorität wehren, verbittert über seine Geistlichkeit sind oder ganz einfach eifersüchtig wegen der Segnungen Gottes im Leben dieses Mannes sind. Letztendlich demonstrieren solche Leute nur, dass sie sich zu Handlangern Satans machen lassen. Falsche Anschuldigungen gehören zu seinen verheerendsten Waffen. Josef, Mose, David, Jeremia, Nehemia und unser Herr Jesus wurden zu Unrecht angeklagt. Auch Paulus konnte sich zu dieser Gruppe dazu zählen. Das ist nichts Neues unter der Sonne. Sowas gab's schon immer. Und beachtet, hier geht es um falsche Anklagen. Wenn du denkst, Moment mal, das ist ja eine Immunität, die auf einmal diese Person dort genießt, kann das richtig sein? Falsche Anklagen. Wenn etwas Falsches hochkocht, achte nicht drauf. Denn oft sind die Motive für solche Anklagen niedere Motive. Persönliche Befindlichkeiten. Entweder ich mag nicht Autorität, die aus dem Wort Gottes stammt, oder die Person ist irgendwie gesegnet. Das habe ich alles schon erlebt. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Leitungspersönlichkeiten, die angegriffen wurden, nur weil Menschen gesehen haben, bei ihm funktioniert die Ehe. Seine Ehe ist gesegnet, seine Familie ist gesegnet, seine Kinder lieben Jesus und sind rechtschaffene Personen und dann wird gekocht, wird gebrodelt und wird angeklagt, um einen zu Fall zu bringen, nur weil man neidisch ist, weil man das nicht hat. Und da sagt Paulus, worauf willst du dich da einlassen? Lass es fahren. Die Menschen haben Probleme mit sich selber, sie müssen überführt werden. Sie müssen vor Gott auf die Knie fallen und bitten, dass Gott in ihr Leben schreitet und die Dinge verändert. Aber lass dich nicht auf solche Neidereien ein. Also, es geht hier nicht um eine Unantastbarkeit von Leitern. Und die nächsten Verse 19 bis 21, es wäre jetzt angenehmer, sie einfach beiseite zu schieben und darüber nicht zu reden, euch das nicht zu verraten, was dort steht. Aber es ist genauso wichtig wie der Schutz von Ältesten, was wir jetzt lesen. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Und jetzt kommt's. Die da sündigen von diesen Ältesten, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Eben gerade haben wir über diesen besonderen Schutz der Ältesten gesprochen. Und der ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir nicht eine gesellschaftliche Kultur mit Problemen, mit Verantwortung hinüberschwappen lassen in die Gemeinde. Und dass wir Respekt haben. Aber dort, wo wirklich Grund zur Anklage ist, da ist Paulus messerscharf. Dass auch keine Missverständnisse aufkommen. Ah, die können wohl jetzt alles machen, was sie wollen. Sie können alles sagen, was sie wollen. Sie können leben, wie sie wollen. Aber wenn es dort ein Problem gibt, dann dürfen wir nicht den Finger heben und sagen, hey, da gibt's aber ein kleines Problem. Paulus ist klar, wenn sich Anschuldigungen bewahrheiten, dann sind scharfe Konsequenzen gefordert. Denn hier geht es um geistlichen Autoritätsmissbrauch, meine Lieben. Etwas, was der Kirchengeschichte nicht fremd ist. Ich brauche nicht die Themen aufwärmen, die die Kirche in den letzten Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten und Jahrtausenden bewegt hat. Sowas gab es immer. Und deswegen müssen wir alle wachsam sein, wenn Menschen in Verantwortung in einem sündigen und zu verurteilenden Lebensstil leben. Und Paulus ist so eindeutig, bei geistlichen Autoritätsmissbrauch soll diese Person öffentlich vor allen zurechtgewiesen werden. Ist das krass? Ich muss euch gestehen, als ich das gestern nochmal gelesen habe, dachte ich, boah, das, wenn das einem nicht Ehrfurcht einflößt, es soll nicht still und heimlich geschehen, wie leider so oft auch in der Kirchengeschichte. Hier hat jemand einen kapitalen Bock geschossen, sich hintergangen auf die übelste Art und Weise und dann wird das ins Hinterzimmer geholt und dann wird darüber, ja, das ist nicht so gut, das ist nicht so richtig. Wir müssen mit dir darüber reden, aber sie sind nicht treu dem Worte Gottes. Denn hier geht es um verheimlichte Sünde, versteht ihr? Wenn so eine Person kommt, liebe Gemeinde, ich habe echt einen Fehler gemacht. Bitte vergebt mir, ich war ein schlechtes Vorbild. Folgt mir nicht nach in dieser Sache. Gott hat mir die Augen geöffnet und ich muss mich ändern. Vergebt mir, da ist weiter Raum für Vergebung. Wir sind eine Gemeinschaft der Vergebung. Wir haben die Botschaft der Vergebung in Jesus Christus. Aber hier geht es darum, dass Älteste verkehrt leben, schlecht leben und es verheimlichen. Aber Sünde kannst du nie verheimlichen. Blöderweise merken es die anderen oft vor dir. Und dann geht's los. Und wenn sich das bewahrheitet, dann muss es Konsequenzen geben. Warum ist das so ein Problem bei Ältesten? Warum muss das öffentlich passieren, wenn es tatsächlich so ist, dass Sünde oft nicht geheim bleiben kann? Und nehmen wir mal an, ich habe jetzt echt ein riesen dickes Ding am Laufen und versuche das geheim zu halten und tu so, heuchel hier rum, aber die Einzelnen wissen drum. Welches Vorbild gebe ich? Was multipliziere ich in die Gemeinde Jesu? Genau dieses Verhalten. Und deswegen ist Paulus so glasklar, wenn da jemand ist, der versucht, seine Schuld zu vertuschen, nicht darüber zu reden, es wird schon niemand sehen, nur ich. Diese Person soll es vor allen öffentlich zurechtweisen. Warum? Damit in der Gemeinde eine gesunde Gottesfurcht entsteht. Nicht damit die Gemeinde Genugtuung erlebt. Endlich kriegt er mal einen drauf. Und sie alle applaudieren und sich darüber freuen. Sondern dass wir alle in Ehrfurcht wachsen. Dass wir gottesfürchtig werden. Und merken, Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott beruft ein heiliges Volk. Aber sowas zu machen, erfordert eine Menge Mut. Das ist eine Aufgabe, unter anderem auch für dich. Wenn du sowas siehst, dann darfst du den Mund nicht zumachen. Wenn du siehst, dass Älteste so leben, wenn sie verwerflich leben und das vertuschen, darfst du deinen Mund nicht schließen. Aber das zu machen, so einen Prozess in Gang zu setzen, das erfordert sehr viel Mut. Darum entgegnet Paulus einer möglichen Menschenfurcht oder Menschenfreundlichkeit, was aber fast das Gleiche ist, entgegnet er dem Timotheus, der ein junger Pastor war, ein junger Ältester, entgegnet er ihn mit einer himmlischen Realität. In Vers 21 sagt er, tu das, damit die übrigen Furcht bekommen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Du sollst keine Menschenfurcht haben, Timotheus, sondern sei klar. Du wirst Schiss haben, das zu machen, weil du möchtest, dass die Menschen dich lieben, weil du nicht anecken möchtest. Aber ich sage dir auf diese Situation, Gott wacht über seine Gemeinde. Gott ist präsent, Christus ist präsent und die ganze Engelschar ist präsent. Eine himmlische Realität ist in dieser Gemeinde vorhanden. Ist dir das bewusst? Wir kommen hier nicht für Vorlesung zusammen. Weil du in der Schule irgendwie zu wenig zugehört hast, das hole ich jetzt im Gottesdienst nach. Wenn wir aus Gottes Wort lesen, sind wir in der Präsenz Gottes. Gott ist präsent und möchte an unseren Herzen arbeiten und schrauben. An euch und an mir. Und Gottes Wort sagt, ihr sollt keine Menschenfurcht haben, die Gemeinde nicht und auch die Leiter nicht. Denn Gott wacht über seine Gemeinde, Christus wacht über seine Gemeinde und die Engel sind alle als Zeugen da. Wenn du Menschenfurcht hast, dann frage dich, wenn du weißt, dass Gott präsent ist, wen fürchtest du mehr? Fürchtest du die Meinung der Menschen, was sie dann über dich sagen werden, oder fürchtest du vielmehr Gott? Wir haben ein bisschen Zeit, deswegen gehen wir mal in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 5. Ich möchte euch dieses Prinzip aus der frühen Gemeinde darlegen, dass das nicht irgendwie so eine spezifische Lehre aus den Timotheusbrief ist und dass das irgendwie eine Sondermeinung von Waldemar Justus sei, sondern dass ihr seht, dass die frühe Gemeinde mit dieser starken Heiligkeit Gottes konfrontiert wurde und wie mit welcher Auswirkung gedeckte Schuld haben kann. Apostelgeschichte 5, 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Hananias, mit Sapphira seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis etwas beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Beachte, wir sind gerade in einer Situation der ersten Gemeinde, die erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Petrus sagt weiter: Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau, Sapphira, hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sag mir, ob ihr für so viel Geld das Feld verkauft habt. Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Merkt ihr die Parallelen in dieser Geschichte? Gott ist ein heiliger Gott. Und wir versuchen, nicht nur Älteste, sondern wir versuchen alle mehr oder weniger unsere Sünde zu vertuschen und zu verstecken. Und diese Personen haben ein Grundstück verkauft, haben das Geld genommen, haben sich ein Stück abgezweigt, so weit, so gut. Aber sind hingegangen und haben gesagt, wir haben für die Gemeinde alles euch gegeben. Oh, voll großzügig. Hey, wenn jemand sowas macht, was erwartet er dann von den Menschen, ja? Und Petrus ist scharfsinnig, vom Geist geleitet und erkennt, obwohl du gerade mit deiner, mit deinen Tricks, du hättest ja sagen können, ich habe meinen Teil für mich behalten und gebe euch einen Teil. Aber du lügst einen Menschen an, du lügst die Gemeinde an. Und was ist die Reaktion von Petrus? Denn er ist sich bewusst, wir sind unter der Herrschaft Gottes und Jesu Christi und die Engel sind unsere Zeugen. Sagt er, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Wenn es um verborgene Sünde geht, dann geht es nicht einfach nur darum, dass du mir etwas Schlechtes tust. Es hat eine heilige, übernatürliche Auswirkung. Gott ist ein heiliger Gott. Und wir sehen, es wurde öffentlich. Warum? Damit Furcht in die Gemeinde kommt. Und man merkt, mit Gott spielt man nicht. Mit Gott gibt es keine Tricks. Gott will Aufrichtigkeit. Petrus hat gesagt, es gehörte dir das Grundstück. Hättest du es nicht verkauft, würde es dir gehören und fertig. Aber stattdessen versuchst du Spielchen zu spielen. Versuchst Eindruck zu schinden hier in der Gemeinde. Oh, ich habe ein Grundstück verkauft. Alle sollen es sehen, alle sollen es hören. Ich war so großzügig. Aber eigentlich bist du ein Gauner und hast nicht mich betrogen, sondern in allererster Linie betrügst du Gott. Versteht ihr, welche Brisanz es für uns hat? Wie wir mit Schuld umgehen? Als ich den Text gelesen habe, wieder neu, hat es mich gepackt. Es hat mich wirklich geschaudert. Ich kann es mir nicht leisten, meine Schuld zu deckeln. Ich möchte dich wirklich bitten, prüf dich. Prüf dich. Und wenn du merkst, das bin ich, vielleicht nicht mit einem Grundstück, aber mit gedeckter Schuld, dann solltest du reagieren, wie die Menschen kurz vor nach einer Predigt von Petrus reagierten, in Kapitel 2. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn Gott Schuld aufdeckt, dann nicht um zu verdammen, sondern um zu befreien. Um Vergebung zuzusprechen. Wir haben einen gnädigen Gott, meine Lieben. Wir haben einen heiligen Gott. Jesus ist für deine Schuld gestorben, dass du nicht mehr deckeln musst. Dass du das nicht mehr irgendwie übertünchen musst. Du musst deine Sünde selber nicht abtragen, wegschaffen, irgendwie vor anderen fernhalten. Gott hat eine Lösung für uns, wie wir mit unserer verborgenen Schuld umgehen sollen. Und das ist ans Kreuz zu gehen. Nicht Eindruck zu schinden in der Gemeinde. Wer hat da was von? Wer hat da was von? Lass uns eine Gemeinde sein, die voller Ehrfurcht vor Gott geht und seine Liebe in Anspruch nimmt und seine Vergebung in Anspruch nimmt und sagt, ja, Jesus, du bist für meine verdeckte und verborgene Schuld gestorben. Lass es nicht so weit kommen, dass andere dich zur Verantwortung ziehen müssen. Es ist ein warnendes Wort für uns. Denn das tut viel, viel mehr weh, als wenn wir selber uns vor Gottes Macht beugen und sagen, ja, Herr, du bist gerecht und ich erkenne meine Ungerechtigkeit. Leute, ich rede hier nicht von oben herab. Deswegen bringe ich die Passagen, weil wir als Älteste müssen uns genau den gleichen Standard geben. Wir stehen alle unter Gottes Wort, da ist niemand darüber. Kommen wir zurück zur Verachtung von Ältesten beziehungsweise zur Nichtverachtung von Ältesten im Titusbrief. Einige von euch, vielleicht, bin kein Prophet, dass ich in eure Herzen schaue, aber werden vielleicht gerade in dieser Ansprache, bei diesem Thema, wo ich über verborgene Schuld und die Konsequenzen in der Gemeinde Jesu gesprochen habe, werden vielleicht gerade gemerkt haben, ich will dich verachten. So wie du mir gerade daherkommst. Mit dem Anspruch, mit dem du kommst. Wie du über meine Herzensangelegenheiten reden möchtest. In welches Licht du mich stellst. Vielleicht bist du voll mit in Titus 2, Vers 15. Der Gefühle der Verachtung. Warum kommt es zur Verachtung? Der Vers, Predigtvers, sagt es uns. Die Verachtung kommt nach dem ersten Satz. Dies rede und ermahne oder tröste, ermutige und überführe mit allem Nachdruck. Und kaum hat er das ausgesprochen, sagt er, niemand soll dich verachten. Hier ist eine logische Verbindung. Das ist nicht einfach ein loser Gedanke von Paulus, der sagt, oh ja, das wollte ich dir auch schon immer mal sagen, Titus. Sondern Paulus weiß, dass es wehtun kann, Worte Gottes zu hören. Paulus weiß, es kann wehtun, überführt zu werden von Schuld und Sünde. Und Paulus weiß, dass eine normale, natürliche Reaktion des Menschen ist, ich will dich nicht hören. Ich will dich missachten, ich will dich geringschätzen, ich will dich überhören. Warum kann es zur Verachtung kommen? Hebräer 4, 12 bis 13. Hier heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist nackt und bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wenn wir es mit Gottes Wort zu tun haben, dann haben wir es mit Gott persönlich zu tun. Hier heißt es nicht, dass Titus oder irgendein Prediger oder irgendein Ältester wie ein zweischneidiges Schwert ist, sondern dass die Autorität, mit der Titus hier kommt, nicht seine eigene ist, sondern das Wort Gottes. Und wir verdrehen die Dinge und denken, Moment mal, der spricht gerade das Wort Gottes und deswegen bin ich auf ihn sauer. Verdrehe nicht die Tatsachen. Prediger sind nur Boten und müssen sich immer von dem hier prüfen lassen. Wenn du gegen einen Prediger bist, weil er nicht auf dem Fundament des Wortes Gottes steht, ja, dann kritisiere ihn. Das ist richtig, ist gut. Weil dann versucht er seine eigenen Ideen dir aufzupfropfen. Aber Verkündiger kommen schnell in die Situation, dass sie Verachtung in der Gemeinde erleben, weil Gottes Wort zweischneidig ist. Und scharf und wirksam und durchdringend. Die in der Bibelstunde mit mir durch die Apostelgeschichte gehen, haben schon öfter mal Zitate von meinem Freund Alfred Christlieb gehört. Er schreibt, wie ein Zahnkranker den Arzt ruhig arbeiten lässt, bis dieser mit seinem Bohrer den Nerv berührt. So ging es auch Paulus Zuhörern. Als es an ihren Stolz und ihre eigene Gerechtigkeit ging, da wurde der Nerv berührt und sie schrien laut auf. Geht es nicht auch heute noch so, dass manche Zuhörer sich die Wortverkündigung ruhig gefallen lassen und still anhören? Ihr seid ausgesprochen ruhig, also vielleicht habe ich den Nerv noch nicht getroffen. Aber sobald ihre kranke Stelle berührt wird, sobald ihr Stolz sonst wie angetastet wird, ist ihre Geduld zu Ende. Dann geraten sie in wütenden Eifer gegen den Verkündiger, der solches zu tun wagte. Wer die ganze Wahrheit bezeugt, muss sich stets darauf gefasst machen, den fanatischen Eifer der Leute gegen sich zu erregen. Du willst hier stehen und predigen? Das ist der Preis. Wer Gottes Wort predigt, predigt nicht, damit er Fans kriegt. Ein Theologe hat mal gesagt, die Wahrheit hat immer ein verkratztes Gesicht. Die Wahrheit hat immer ein verkratztes Gesicht. Und die große Frage ist doch, warum um alles in der Welt sollten Menschen sich dem aussetzen? Denn wir haben ja eben gerade gemerkt, eine Vollimmunität gibt's für Älteste nicht. Und das ist nicht so, dass sie einen faulen Job haben, jede Woche hier ein bisschen reden können, ihre Ideen weitergeben können und den Applaus von den Leuten kassieren. Warum sollte man sich dieser mühevollen, schmerzvollen, ausharrenden Arbeit aussetzen? Die Antwort ist ziemlich simpel. Liebe. Paulus war der Erste, der so viel Probleme in den Gemeinden hatte. Und einfach nur, weil er aufrichtig gesprochen hatte. Einfach, weil er ein Bote war dessen, was Gott gesagt hat. Wurde er von den Korinthern zuallererst platt gemacht. Und man könnte sagen, Paulus, pack die Korinther ein, weg mit dem Pack. Aber was schreibt er in 2. Korintherbrief, ein Auszug? Hört mal hin. Wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Korinther. Wir haben euch unser Herz weit geöffnet. In unserem Herzen fehlt es nicht an Platz für euch. Gebt auch mir Raum in euren Herzen. Ihr habt einen so festen Platz in unserem Herzen, dass wir auf Tod und Leben miteinander verbunden sind. Ich rede mit großer Zuversicht zu euch und rühme euch viel. Einige Übersetzungen schreiben, ich bin stolz auf euch. Worauf? Trotz aller Not bin ich zuversichtlich und voll überschwänglicher Freude. Sowas machst du nicht, damit du irgendwie groß rauskommst oder viel Geld verdienst. Da kann man echt was anderes machen. Der Grund ist Liebe. Sich das Gesicht zerkratzen zu lassen für die Wahrheit. Weil die Gemeinde in dem Herzen eines Ältesten weiten Raum hat. Ich liebe euch. Ihr habt weiten Raum in meinem Herzen, als wärt ihr meine eigene Familie. Ich denke über eure Seelen mehr nach, als über einige Seelen in meiner Familie. Wenn ich schlafe, denke ich an euch. Wenn ich aufwache, denke ich an euch. Ihr habt weiten Raum in meinem Herzen. Der Kollege von Titus hatte ein ähnliches Problem. Es war Timotheus, wo es in 1. Timotheus 4, Vers 12 heißt, achte mal hier, wieder ein junger Gemeindeleiter, ein junger Prediger und wieder das Gleiche. Niemand verachte deine Jugend. Er war so Mitte 20 wahrscheinlich, Mitte, Ende 20. Vielmehr sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Reinheit oder Keuschheit. Auch dieser Mann hat's erlebt, verachtet zu werden, weil er angeblich zu jung war. Titus gehörte auch zu den jungen Männern und hat Verachtung erlebt und beachtet, dass die Autorität, die Titus ausübt, nicht nur den jungen Männern gilt, sondern Frauen, Männer, jung und alt. Und das rührt nicht daher, weil er irgendwie eine besondere Ausbildung hat, weil er viel Erfahrung hat, denn als junger Mann hast du noch nicht so viel Erfahrung. Seine Autorität rührt daher, dass er treu ist zum Wort Gottes. und dass er redet, ermahnt und predigt. Das ist die Autorität. Darum kann es auch in einem meiner Lieblingsverse in Psalm 119 heißen: Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte mich an deine Befehle. Was ist das Problem der Verachtung? Welche Auswirkung hat so eine Verachtung? Vielleicht seid ihr schon drauf gekommen und wir haben es auch schon leicht angerissen. In 1. Petrus 4, Vers 11 heißt es: Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Nicht jedes Mal, wenn ich meinen Mund öffne, sind es Worte Gottes. Leider. Und ich brauche Korrektur, ich brauche Kritik, ich brauche Leute, die mich prüfen. Das habe ich nötig und ich liebe es, wenn Leute Mut haben, es auch zu tun. Aber wenn in dem Augenblick, wenn jemand redet und predigt, Gottes Wort verkündigt und in Übereinstimmung mit dem hier ist, dann soll er sich bewusst sein, dass was er spricht, sind Worte Gottes. Und wir müssen uns das auch bewusst machen. Ich höre ja auch andere Prediger, dass ich mir bewusst machen muss, okay, das sind Worte Gottes. Wenn Gottes Wort gepredigt wird, ist Gott selber präsent. Wenn aber der Prediger verachtet wird, werden die Worte verachtet. Und wenn die Worte verachtet werden, wird Gott verachtet. Versteht ihr? Ich habe nicht so das Bild, hier ist jetzt Gott auf der Bühne. Das meine ich nicht. Aber wir werden uns selber schaden, wenn wir wissen, ich will diese Worte Gottes missachten, deswegen verachte ich dich als Prediger und merken gar nicht, dass wir eigentlich nicht ihn verachten, sondern uns gerade gegen Gott selber stellen, weil wir sein Wort nicht Geltung verschaffen möchten in unserem Herzen. Das ist eine ernste Sache. Das ist eine ernste Sache. Ich kenne das auch, in Gottesdiensten zu sitzen und zu hören und denkst, boah, ich hoffe, du hast nicht recht. Ich will nicht, dass das stimmt, was du sagst. Und du turnst mich richtig ab mit dem, was du da jetzt gerade sagst. Das kenne ich. Und in mir ist so ein Gebet, lass es nicht wahr sein. Aber wenn es wahr ist, dann ist nicht diese Person schuld, sondern Gott ist schuld. Da muss ich mit Gott ringen. Es ist eine Warnung an uns, dieser Satz, dass wir miteinander gut umgehen, dass wir nicht verachtend sind. Und es ist eine Ermutigung, eine Stärkung für Titus und für Prediger selber. Denn bitte vergesst nicht, Menschen, die predigen, sind auch nur Menschen. Und die haben oft Menschenfurcht und möchten Menschen gefallen. Ich muss zum Ende kommen, möchte euch ein Zitat von einem Prediger vorlesen, der auf einer Konferenz etwas gesagt hat, bei einer Glaubenskonferenz, und da waren viele Prediger. Und dann hat er zu den Predigern gesprochen und hat Folgendes gesagt: Einige von euch hier sind Feiglinge. Du bist ein Feigling. Du suchst Wege, nicht aufrichtig zu predigen, weil du Menschenfurcht hast. Du magst es, gemocht zu werden. Du brauchst es, gebraucht zu werden. Du leidest unter Co-Abhängigkeit. Und das ist Co-Götzendienst. Weil du es brauchst, gebraucht zu werden. Du kannst deinen Leuten nicht dienen, wenn du sie nicht liebst. Und wenn du Furcht vor ihnen oder Angst vor ihnen hast, kannst du sie nicht lieben, weil du sie benutzt. Du benutzt sie für deinen Job, für deinen Gehaltscheck, für deine Prominenz, für deine Bedeutung, für Prestige und für Bestätigung. Besonders ihr jungen Männer müsst Menschenfurcht überwinden. Sprüche 29, 25 sagt es gut. Menschenfurcht ist eine Falle. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Menschenfurcht wird dich davon abhalten, auf eine Weise zu predigen, die nicht akzeptabel scheint. Menschenfurcht wird dich dazu bringen, Anregungen zu geben, anstatt Gottes Gebote zu predigen. Er haut in die gleiche Kerbe wie Paulus, als er in Galater sagt, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Paulus macht Mut. Sei geradlinig, sei aufrichtig, sei liebevoll, schneid nix von der Wahrheit ab, denn wem predigst du zuliebe? Am Ende Gott. Und darum musste Titus Furchtlosigkeit statt Menschenfurcht zugesprochen werden, damit er unerschrocken standhalten kann.